Ja, Andreas wird heute über folgende Sätze aus dem 5. Kapitel im Jakobusbrief predigen. Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald.
Ihr Lieben, die Adventszeit ist ja eine Vorbereitungszeit. Wir bereiten uns vor auf Weihnachten, also auf das Fest, wo wir zurückblicken, 2000 Jahre in die Vergangenheit, zur Geburt Jesu. Als Gott Mensch wurde, als das Wort Fleisch wurde, als Jesus geboren wurde. Aber heute, am zweiten Advent, da blicken wir nicht nur zurück auf das Kommen des Herrn, sondern wir blicken auch nach vorne auf das Wiederkommen, auf die Wiederkunft des Herrn. Denn Jesus hat gesagt, dass er wiederkommen wird am Ende der Welt. Und das ist, wir haben es eben im Predigttext gehört, das ist heute das Thema. Das ist also der Jakobus. Und der Jakobus sagt in diesen kurzen zwei Versen, die wir gehört haben, im Kern eine Sache. Er sagt, wartet geduldig, dass Jesus wiederkommt. Das sagt er zweimal in seinen zwei Versen. Wartet geduldig, dass Jesus wiederkommt. Und diesen Satz kann man verschieden betonen. Man kann das Warten betonen. Wartet geduldig, dass Jesus wiederkommt. Oder das Geduldigsein. Wartet geduldig, dass Jesus wiederkommt. Oder das, worauf wir warten, dass Jesus wiederkommt. Also wartet geduldig, dass Jesus wiederkommt, auf die Wiederkunft des Herrn. Nun, was betont Jakobus? Jakobus betont das Geduldigsein. Dafür benutzt er diesen Vergleich zu dem Bauern, der geduldig auf die Ernte wartet. Also Jakobus schreibt an Leute, denen klar ist, erstens Jesus kommt wieder und zweitens darauf warten wir. Und die das ungeduldig tun. Jakobus schreibt an Leute, die sich danach sehnen, verzehren, dass Jesus wiederkommt. Jesus, wann kommst du endlich wieder? Jesus, wir sehen uns danach. Und jetzt, ihr Lieben, habe ich ein Problem. Denn ich gehöre nicht zu dieser Gruppe. Wenn ich ganz ehrlich zu mir und jetzt, wo ich heute mal predige, auch zu euch bin, ich verzehre mich nicht danach, dass Jesus wiederkommt. Ich sehne mich nicht dringend und drängend danach, dass der Herr zurückkommt. Das spielt in meinem Alltag gar keine so große Rolle. Oder man könnte es anders sagen, ich warte geduldig auf die Wiederkunft des Herrn. Und zwar so geduldig, dass ich fast vergesse, worauf ich warte und dass ich überhaupt warte. Das Problem, um das es Jakobus hier geht, ist gar nicht meins. Mein Problem fängt viel früher an. Und deswegen möchte ich euch einladen, die restliche Zeit, die uns jetzt hier in meiner Predigt bleibt, mit mir zusammen dafür zu nutzen, auf das andere zu schauen. Dass wir warten. Und worauf wir warten, nämlich dass Jesus wiederkommt. Was das bedeutet. Und vielleicht wird der eine oder die andere von uns ja ein bisschen ungeduldiger und wir haben noch ein bisschen Luft, bis wir eines Tages vielleicht Jakobus hören müssen, der uns sagt, warte doch geduldiger, dass Jesus wiederkommt. Also, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und um diesem Charakter des Wartens so ein bisschen Rechnung zu tragen, hat meine Predigt von jetzt an auch den Charakter eines Countdowns. Und damit es nicht so lange dauert, fangen wir nicht bei 10 an oder bei 20 wie bei so einem Raketenstart, sondern wir steigen gleich bei 4 an. Okay, also der Countdown ist schon ganz schön runtergezählt und dann kommen wir auf 6, 5, 4. 4 Gründe, warum Jesus eines Tages wiederkommt. Wenn wir nämlich in die Bibel schauen und die ganzen Stellen im Alten und Neuen Testament darüber lesen, wie das ist, wenn Jesus wiederkommt, was an diesem Tag des Herrn, wie er auch genannt wird, passieren wird, dann finden wir 4 Gründe, weswegen Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder, um zu richten. Das ist der erste Grund. Da geht es um Recht und Gerechtigkeit. Die Bibel ist ganz klar. Es gibt in dieser Welt So viel Unrecht, das zum Himmel schreit. So viel Ungerechtigkeit. So viel Not und Leid, was durch Bosheit verursacht wurde. Menschen, die einander ausnutzen. Menschen, die einander verletzen. Menschen, die einander schlagen, missbrauchen, töten. Menschen, die schuldig werden aneinander und auch an dieser Welt, an der Schöpfung. Es gibt so viel Ungerechtigkeit, so viel Schuld, so viel, wie Christen würden sagen, Sünde. Und Jesus kommt, um zu richten, um Recht und Gerechtigkeit wiederherzustellen. Denn wenn wir ehrlich sind, das meiste Unrecht in dieser Welt wird in dieser Welt sich nicht zur Gerechtigkeit wandeln. Meistens wird keine Gerechtigkeit hergestellt, sondern es bleibt bei zum Himmel schreiendem Unrecht. Und vielleicht ist ein Grund, dass ich mich gar nicht so sehr nach der Wiederkunft des Herrn sehne, dass ich echt Glück gehabt habe mit der Zeit, zu der ich geboren wurde und mit dem Ort auf dieser Welt, an dem ich geboren wurde und an dem ich leben darf. Dass es mir trotz Corona so gut geht wie kaum einem anderen Menschen in dieser Weltgeschichte. Dass ich und wir wirklich Glück gehabt haben. Aber es gibt dieses Unrecht auch in unserem Leben und noch viel größer, wenn ich in die Welt schaue oder in die Geschichtsbücher in den letzten 100, 200, 3000, 5000 Jahren. Ich muss nur in die Nachrichten gucken oder in die Geschichtsbücher, ich sehe dieses Unrecht. Und deswegen kommt Jesus, um zu richten, zu einem Gericht, um Gerechtigkeit herzustellen, was wir nicht schaffen. Der zweite Grund von den vier. Jesus kommt, um zu richten und Jesus kommt auch, um zu erlösen. Zu erlösen. Jesus ist der Erlöser. Die Folge von all dieser Ungerechtigkeit ist so viel wieder zum Himmel schreiendes Leid. Leid. Und Jesus kommt, um zu erlösen. Im Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, steht, dass am Ende Gott alle Tränen abwischen wird. Dass es kein Leid mehr geben wird. Dass selbst der Tod vorbei sein wird, Vergangenheit sein wird, keine Macht mehr haben wird. Erlösung. Jesus kommt erstens zum Richten, zweitens um zu erlösen und drittens um zu herrschen. Denn Jesus ist der rechtmäßige Herrscher über Himmel und Erde. Jesus ist der Herr, das ist er auch jetzt schon, aber seine Herrschaft, sein Reich ist in großen Teilen noch verborgen. Wird von vielen nicht anerkannt, wird geleugnet, wird missachtet, mit Füßen getreten. Aber eines Tages wird sein Reich sich vollständig aufgerichtet haben. Eines Tages wird seine Herrschaft aufgerichtet sein. Eines Tages wird das eintreffen, was in Philipper 2 steht. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus der Herr ist. Also Jesus kommt erstens, um zu richten wieder, zweitens, um zu erlösen und drittens, um zu herrschen. Niemand wird mehr seine Herrschaft an diesem Tag leugnen können. Und viertens, Jesus kommt wieder, um alles neu zu machen. Wieder im Buch der Offenbarung lesen wir von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Der alte Himmel und die alte Erde sind vergangen, sind Vergangenheit. Jesus kommt und macht alles neu. Das sind die vier Gründe, weswegen Jesus wiederkommt. Weiter in unserem Countdown. 4, 3. Drei Eigenschaften Gottes werden an diesem Tag des Herrn, wie er auch genannt wird, unleugnenbar ist kein Wort. Also drei Eigenschaften Gottes werden an diesem Tag sichtbar, ohne dass es jemand leugnen kann. Das ist es. Drei Eigenschaften, ich nenne sie gleich. Es ist die Macht Gottes, es ist die Liebe Gottes und es ist der Zorn Gottes. Das Letzte überrascht vielleicht den einen oder die anderen. Zorn Gottes, eben hat er doch Liebe gesagt. Passt das denn zusammen? Ist das kein Widerspruch? Nein, es ist kein Widerspruch. Ja, es passt zusammen und jetzt erkläre ich euch, wieso. Ich habe zwei Söhne. Die sind noch sehr klein, aber es kommt schon gelegentlich vor, dass der eine dem anderen wehtut. Und ich habe den bösen Verdacht, dass das in Zukunft noch ein paar Mal so sein wird. Und bisher ist es immer so, dass wenn ich das sehe, ich zornig werde. Und ich hoffe, dass sich das niemals ändern wird. Warum? Weil dieser Zorn, der in mir aufsteigt, wenn ein Kind einem anderen Kind von mir, beides meine Söhne, wenn die sich wehtun, dieser Zorn ist begründet in meiner Liebe. Das Gegenteil von Zorn ist nicht Liebe, das Gegenteil von Zorn ist Gleichgültigkeit. Wenn meine Kinder sich die Köpfe einschlagen würden und ich würde mit den Schultern zucken und sagen, ja, ist mir doch eigentlich egal, bin ich gleichgültig, dann würde ich sie nicht lieben. Und genauso ist es bei Gott. Weil Gott diese Welt liebt, ist ihm all dieses Unrecht, sind all diese Schrecklichkeiten für ihn nicht egal. Deswegen kann er nicht mit den Schultern zucken, sondern ja, er ist zornig, weil er liebt. Und an diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt, am Tag des jüngsten Gerichtes, an diesem Tag, wo der neue Himmel und die neue Erde geschaffen werden, an diesem Tag der Erlösung, an diesem Tag zeigt sich Gottes Zorn und es zeigt sich seine Liebe, die er löst. Und es zeigt sich seine Macht, die die Herrschaft aufrichtet, die eine Neuschöpfung bewirkt. Niemand wird mehr sagen können, naja, also wenn Jesus oder wenn Gott diesen Menschen liebt und er dieses Unrecht sieht und nichts dagegen tut, na, dann ist er wahrscheinlich nicht allmächtig. Oder ihr kennt diese Gedanken vielleicht, ne, wo es irgendwie darum geht, entweder liebt Gott uns nicht oder er ist nicht mächtig oder so. An diesem Tag wird niemand mehr solche Gedanken anstellen können, weil an diesem Tag sichtbar wird, dass Gott diese Welt durch und durch liebt. Und dass Gott über das Unrecht in dieser Welt und auch in unserem Leben zornig ist. Und dass Gott die Macht hat, dieses Problem zu lösen. Dass Gott die Macht hat, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Zu unserem Countdown zurück. Wir haben 4 Gründe, warum Jesus wiederkommt. Wir haben 3 Eigenschaften Gottes, die an diesem Tag sichtbar werden. Und jetzt kommen 2 Bilder, die die Bibel immer wieder dafür benutzt. 2 bildhafte Vergleiche für diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt. Für das, was dann passiert. Das eine Bild ist das Bild vom Dieb in der Nacht. Der kommt, um zu stehlen. Und das andere ist das Bild von einer Frau, die in Wehen liegt vor der Geburt. Dieb und Wehen. Fangen wir mit dem Dieb an. Ich bin ein Fachmann für dieses Bild geworden. Denn bei uns wurde, seitdem wir hier in Greifswald wohnen, 3-mal in den Keller eingebrochen. Also wir haben eine Wohnung, nicht in unsere Wohnung wurde eingebrochen, zum Glück, sondern in unseren Kellerverschlag unten im Keller. 3-mal. Und ich weiß, was dieses Bild sagen will, wenn es darum geht, dass der Herr wiederkommt wie ein Dieb in der Nacht, nämlich plötzlich, unerwartet. Ich habe an keinem Tag damit gerechnet, oh, jetzt gleich gehe ich runter in den Keller und da wird bestimmt der Keller aufgebrochen sein. Und ich werde großen Spaß daran haben zu gucken, was fehlt. Nein, sondern jedes Mal, wenn ich in den Keller gegangen bin und festgestellt habe, dass er aufgebrochen wurde, oder einmal kam ein Nachbar zu mir und gesagt, hey, ich habe gesehen, ein neuer Keller wurde eingebrochen. Jedes Mal war da dieser Gefühlscocktail. Es war ein riesiges Gefühl von Überraschung. Es war Verletzlichkeit. Da ist jemand irgendwie in was eingedrungen, was uns gehört. Das ist ein Gefühl von Ungerechtigkeit, aber auch von ja, das irgendwas Verletzliches, von Empörung und von Angst. Was wird wohl weg sein? Und ein bisschen auch, oh, jetzt muss ich da mich drum kümmern. So ein Gefühlscocktail. Überraschung. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es plötzlich sein, überraschend sein, wie ein Dieb in der Nacht. Dieses Bild, was in der Bibel an mehreren Stellen kommt. Wir haben vor einigen Wochen im Gottesdienst, da hat Felix gepredigt, in seinem Predigttext kamen genau diese 2 Bilder, um die es jetzt geht, kamen darin vor. Dieses Bild des Diebes in der Nacht, das zeigt uns, das wird überraschend kommen. Es hat also überhaupt keinen Zweck, irgendwie Berechnungen anzustellen. In der Bibel uns auf Forschungssuche zu begeben und irgendwelche Codes zu entschlüsseln und dann rauszufinden, okay, nach unseren Berechnungen wird Jesus in 2,5 Jahren wiederkommen. Die Kirchengeschichte ist leider voll mit Versuchen, wo ernsthafte Christen versucht haben, sowas auszurechnen und die meisten wurden schon deswegen widerlegt, weil ihr Tag, wo Jesus wiederkommen würde, halt schon vorbei ist. Aber dieses Bild, es kommt wie ein Dieb in der Nacht über uns, das warnt uns davor, das nicht zu tun. Außerdem sagt Jesus, niemand außer dem Vater im Himmel weiß, wann es soweit sein wird. Also, wie ein Dieb in der Nacht. Und dann, wie eine Frau, die in Wehen liegt vor der Geburt. Auch da bin ich Fachmann. Ich war bei der Geburt unserer beiden Kinder dabei. Aber meine Frau hat mir untersagt, da nähere Erfahrungen hier zu teilen. Insofern werde ich allgemein darüber reden. Ich habe Theologie studiert, da lernt man Hebräisch. Und im Hebräischen ist es wirklich so, dass das hebräische Wort für Wehen dasselbe ist wie für Erdbeben. Das heißt, wenn die Bibel sagt, dass diese Welt in Wehen liegt, dann heißt es, das sind wie Erdbeben. Diese Welt wird durchgeschüttelt. Und nochmal, wenn ich in die Zeitung schaue, wenn ich die Nachrichten anschaue, wenn ich in die Geschichtsbücher schaue, dann sehe ich, wie diese Welt durchgeschüttelt wird. Dann sehe ich dieses Unrecht, dann sehe ich diese Katastrophen, dann sehe ich all dieses Leid, all diese Not. Dann sehe ich, wie die Welt in Wehen liegt und durchgeschüttelt wird. Wozu dieses Bild? Das Bild soll uns nicht helfen, zu überlegen, wann Jesus wiederkommt. Ne? Also so nach dem Motto, okay, die Wehen kommen alle 5 Minuten und ziemlich intensiv, jetzt sollten wir mal in den Kreißsaal gehen, in ein paar Stunden ist das Kind da. Das mag bei Geburten so funktionieren, aber darum geht es in diesem Bild nicht. Davor hat uns gerade das Bild des Diebes in der Nacht gewarnt, das nicht zu tun. Es geht um einen anderen Aspekt. Die Wehen haben nicht das letzte Wort. Die Wehen sind nicht das Letzte. Sie sind das Vorletzte. Denn die Wehen führen zur Geburt. Das neue Leben hat das letzte Wort. Das neue Leben, die Geburt, das, was dann zum Leben gebracht wird, zur Welt kommt, das ist das Letzte. Und wenn unsere Welt in Wehen liegt, heißt es, diese Welt, so wie sie jetzt ist, mit diesem ganzen Leid, der ganzen Not, der ganzen Ungerechtigkeit, hat nicht das letzte Wort. Sondern es ist eine Welt, die durchgeschüttelt wird bis zu dem Tag der Neuschöpfung, der Neugeburt, wenn ein neuer Himmel, eine neue Erde da sein werden. Die Wehen sollen unseren Blick nicht auf die Wehen lenken, sondern auf die Geburt. Und eine Sache von einer unserer beiden Geburten darf ich euch doch erzählen, das hat mir Antonia erlaubt. Es war bei der ersten Geburt und wir waren schon echt viele Stunden im Kreißsaal. Und dann sagte die Hebamme so, jetzt gleich ist es soweit, gleich ist es geschafft, wir sind auf der Zielgeraden. Und ich hatte einen ganz seltsamen Gedanken in dem Moment. Und der Gedanke ging so, stimmt, wir sind gar nicht wegen der Schmerzen hier, sondern wegen dem Kind. Wirklich, nach Stunden von Schmerz, Schmerzpause, Wehen, Wehenpause, hatte ich nicht so ganz präsent, ach ja, es geht um unseren Sohn, es geht um das Baby. Wir waren nur wegen Schmerzen da und auf einmal war klar, ach ja, es geht um das Baby. Und darum geht es in diesem Bild von den Wehen. Wir können so sehr auf die Wehen gucken, dass wir vergessen, hey, es geht um die neue Welt, um die neue Schöpfung, das, was Gott neu macht. Jesus kommt, um alles neu zu machen. Unser Countdown. 4 Gründe, warum Jesus kommt. 3 Eigenschaften Gottes, die sichtbar werden. 2 Bilder, die die Bibel uns dafür gibt. 4, 3, 2. Eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Und wenn du heute nicht das erste Mal hier warst, wird es dich nicht überraschen, wie dieser Name lautet. Der Name lautet Jesus. Es gibt eine Hoffnung und diese Hoffnung heißt Jesus. Vielleicht hast du während der Predigt bisher gedacht, das klingt ja alles irgendwie ganz interessant, aber da steckt doch total die Spannung drin. Also auf der einen Seite geht es um Gericht, um Zorn und gerichtet zu werden, Recht und Gerechtigkeit. Und dann geht es auf der anderen Seite um Erlösung und getröstet werden und irgendwie so befreit werden und so. Aber auf welcher Seite stehe ich denn jetzt? Also weil irgendwie habe ich doch beides, oder? Ich habe Unrecht in meinem Leben, falsche Dinge, die ich tue. Dinge, die Gottes Zorn begründen. Aber es gibt ja auch diese andere Seite, wo Leute an mir schuldig werden. Und da ist doch so viel in meinem Leben, wo ich irgendwie erlöst werden will, darf, soll. Wie geht denn das zusammen? Also auf welcher Seite stehe ich denn oder stehe ich auf beiden Seiten? Vielleicht hast du solche Gedanken, wenn nicht, habe ich sie dir jetzt gemacht. Und möchte auf diese Gedanken eingehen mit der einen Hoffnung. Und die hat den Namen Jesus. Denn es stimmt. Es stimmt, dass jeder und jede von uns falsche Entscheidungen getroffen haben. Falsche Dinge getan haben. Schuld auf uns geladen haben. Wir Christen würden sagen, Sünde in unserem Leben hatten, haben und haben werden. Es stimmt, dass ich in meinem Leben so viel getan habe, was Gottes Zorn begründet. Also wird keiner gerettet. Wer wird dann erlöst? Weil es stimmt auch, dass ich erlösungsbedürftig bin. So wie diese ganze Welt erlösungsbedürftig ist. Also wie passt das jetzt zusammen? Achtung, erst die falsche Antwort, gleich die richtige. Die falsche Antwort ist ein Mythos, der irgendwie in christlich geprägten Gesellschaften ganz verbreitet ist. Und ich glaube auch in unserem Land immer noch halbwegs verbreitet ist. Das ist der Mythos von der Waage. Eine Waage mit zwei Waagschalen. Jeder von uns hat diesem Mythos gemäß so eine Waage, ist unsichtbar. In der einen Waagschale wird alles hineingetan, was wir Schlechtes tun. Alle unsere Fehlentscheidungen. Immer wenn wir andere Menschen ausgenutzt haben, angelogen haben, betrogen haben. Wenn wir an anderen Menschen oder an dieser Welt, an Gottes Schöpfung schuldig geworden sind. All das, was wir eben Sünde nennen können. Das wiegt schwer in dieser einen Waagschale. Und dann gibt es noch diese andere Waagschale. Da ist all das Gute drin. Alle richtigen Entscheidungen. Immer wenn wir Menschen gedient haben, wenn wir geliebt haben, wenn wir Gutes getan haben, wenn wir selbstlos waren, wenn wir vielleicht Geld gespendet haben, wenn wir Menschen geholfen haben. Kurzum, unsere guten Werke. Und der Mythos besagt jetzt, am Ende deines Lebens oder wenn diese Welt zu Ende ist, stehst du vor Gott und dann wird diese Waage rausgeholt. Und es gibt die schlechte Waagschale und die gute. Und entscheidend ist jetzt, welche Seite überwiegt. Was wiegt schwerer? Das Böse, was du getan hast? Oder das Gute? Vielleicht zumindest so ein bisschen. Dieses Bild mag uns dazu motivieren, dass wir versuchen, bessere Menschen zu werden und uns ein bisschen mehr anstrengen. Aber ihr Lieben, dieses Bild von der Waagschale ist ein Mythos und es ist keine gute Nachricht. Und es ist nicht die gute Nachricht. Es ist nicht das Evangelium. Es ist nicht die Botschaft der Bibel von Jesus Christus. Jesus ist gekommen und hat all das, was in dieser schlechten Waagschale, wenn sie dann gäbe, drin liegen würde, all meine Sünde hat Jesus auf sich genommen. Als Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz hing, hing dort nicht nur ein unschuldiger Mensch, der damals gelebt hat, sondern es hing dort mein Erlöser, der meine Schuld getragen hat. Mein Erlöser, der meine Schuld mit in den Tod gerissen hat, als er gestorben ist. Als Jesus gestorben ist am Kreuz vor 2000 Jahren, starb dort meine Schuld. Und der Zorn Gottes über meinem Leben fand an diesem Tag ein Ende. Und als Jesus auferstanden ist am dritten Tag, als Jesus neues Leben bekam, als mein Erlöser neues Leben bekam, bekam auch ich mit ihm neues Leben. Ohne diese Schuld, diese Sünde. Ohne all das, was er mit in den Tod gerissen hat. Jesus ist die eine Hoffnung. Kein Waagschalenmythos. Jesus ist der eine Weg, um Gericht und Erlösung zusammenhalten zu können. Ohne Jesus funktioniert es nicht. Und ohne Jesus habe ich keine Hoffnung. Jesus, Gottes Sohn und Menschensohn. Jesus, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Jesus, der war noch ehe der Welt Grund gelegt war, der schon im Anbeginn der Schöpfung war, der ist und der sein wird. Jesus, der derselbe ist, gestern, heute und in alle Zeit. Jesus, der Löwe von Juda ist, der rechtmäßige Herrscher und das Lamm, das sich schlachten lässt, das geschlachtet wurde für unsere Schuld, für meine Schuld. Jesus, der Löwe und das Lamm. Jesus, der seine göttliche Herrlichkeit zurückließ, der sich klein gemacht hat, der sich erniedrigt hat, der Knechtsgestalt annahm, der Mensch wurde, der bis ans Kreuz ging. Jesus, der von Gott dem Vater erhöht wird. Und eines Tages, wenn dieser Countdown auf null runtergelaufen ist, werden sich alle Knie vor Jesus beugen. Und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus der Herr ist. Dass Jesus der Name über allen Namen ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Und wenn Gottes Volk daraufhin leben will und darauf warten will, auf diesen Tag, wo sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen werden, dass Jesus der Herr ist, dann ruft Gottes Volk Amen.